Ja, das Thema lautet: Die Position des Tübinger Pfingstaufrufs im Licht des trinitarisch-heilsgeschichtlichen Missionsverständnisses. Erstens, der theologiegeschichtliche Ursprung der trinitarisch-heilsgeschichtlichen Missionsbegründung. Also dieser Aufruf ist ja dann in Folge gekommen aufgrund der Beobachtungen des ersten Vortrags. Erstens, der Gedanke der Missio Dei. Die trinitarische Begründung der Mission, die in dem mir gestellten Thema angesprochen ist, geht zurück auf einen Vortrag, den der Basler Theologe Karl Barth im Jahre 1934 in Berlin gehalten hat. Er trug wesentlich zu einer um die Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzenden Neubesinnung auf das Wesen der Mission in deren theozentrische Verankerung bei. Barth hatte darauf aufmerksam gemacht, dass in der klassischen Dogmatik der Begriff Mission seinen Ort in der Trinitätslehre habe, die in heilsökonomischer Fortsetzung der innertrinitarischen Prozessiones des Sohnes und des Geistes von den Missiones Dei sprach. Also die Sendungen Gottes. Über diese trinitarische Begründung der Mission als Missio Dei, Sendung Gottes, in ihrer heilsgeschichtlichen Perspektive kam es in der evangelischen Missionstheologie in den folgenden Jahren zu einem weitgehenden Konsensus. In dem darin ausgedrückten trinitarischen Heilsplan Gottes fand man eine Übereinstimmung auch in der katholischen und der orthodoxen Missionstheologie. Ich möchte in meinem Referat von diesem ökumenischen Konsensus ausgehen, wenn ich zunächst meine eigene trinitarisch-heilsgeschichtliche Schau kurz darzulegen versuche. Zweitens, der vorzeitliche ewige Heilsratschluss des Vaters. Fragen wir nach dem tiefsten Ursprung der Mission, so liegt dieser nicht etwa in der Zeit, auch nicht im Missionsbefehl des Auferstandenen an seine Apostel, Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Nein, der Grund ist viel früher gelegt, nämlich im geheimnisvollen Leben der heiligen Dreieinigkeit selber, wie es sich immanent vollzieht, also in Gott, im ewigen Hervorgehen der göttlichen Personen auseinander, durch die Zeugung des Sohnes und die Hauchung des Geistes und in ihrem erkennenden und liebenden sich einander schenken. Analog setzt sich dieses innergöttliche Leben Kraft der freien Selbstbestimmung des Dreieinigen zum liebenden Schöpfer und Herrn der Welt ökonomisch, also nach außen gehend, fort in einer Geschichte der Selbstmitteilungen Gottes an seine Geschöpfe. Fundamental sind dies die Sendungen Gottes des Sohnes und des Geistes in die Welt. Ihnen vorausgingen aber schon die im Alten Testament berichteten Sendungen Abrahams, Moses, der Engel, Richter und Propheten, sowie proklamatorisch die Sendung Israels an die Völkerwelt, Exodus 19, Verse 4 bis 6. Was ist die Ursache für diesen folgeträchtigen Umschlag von der Ewigkeit in die Zeit, für dieses Heraustreten des allgenugsamen Gottes aus sich selbst und seinen Eintritt in die Geschichte? Die biblischen Schriften verweisen uns auf seinen vor Grundlegung der Welt gefassten ewigen Ratschluss, in welchem das gesamte Handeln Gottes in der Geschichte und deren letztes Ziel begründet liegt. Dieser Gedanke kommt in der Heiligen Schrift, teils ausdrücklich, teils implizit, so oft klar und betont zum Ausdruck, dass wir mit exegetisch und dogmatisch gutem Gewissen die trinitarische Entfaltung der in Christus zentrierten Heilsgeschichte als das Leitmotiv der Bibel bezeichnen können, das Altes und Neues Testament zur Einheit verbindet. Drittens, die missiologische Implikation des göttlichen Heilsratschlusses. Die teleologische Sinnmitte der Heilsgeschichte liegt in der Offenbarung und unaufhaltsamen Verwirklichung des göttlichen Heilsplanes. Von daher erfahren auch die Sendungen des Sohnes, die des Geistes und die der Kirche ihre formale und inhaltliche Bestimmung. Wir können also unter Bezug auf den einzigen Direktor der Basler Mission, Karl Hartenstein, 1894 bis 1952 sagen, Zitat, Mission ist eine der Kirche Jesu Christi anvertraute Ausführung des Heilsplanes Gottes mit und in der Welt in der heilsgeschichtlichen Epoche zwischen Himmelfahrt und Parousie Christi in Fortsetzung seiner eigenen heilsgeschichtlichen Sendung. Sie geschieht in geistgeleitetem Gehorsam gegenüber seiner unsichtbaren, erlösenden Königsherrschaft über Kirche und Welt. Zitat Ende. Die Begründung der Mission in Gottes Heilsratschluss ist ein kardinales Kennzeichen heilsgeschichtlicher Missionstheologie, und zwar sowohl in ihrer evangelischen als auch ihrer katholischen Gestalt, wie sie klassisch formuliert im konziliaren Missionsdekret Ad Gentes von 1966, Kapitel 1, Absatz 2, niedergelegt worden ist. Hier erklärten die Konzilsväter, Zitat, die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch, da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes herleitet, gemäß dem Plan Gottes des Vaters. Dieser Plan entspricht der quellhaften Liebe, dem Liebeswollen Gottes des Vaters. Zitat Ende. Viertens, die trinitarisch-heilsgeschichtliche Begründung der Mission als Proprium klassischen evangelischen Missionsdenkens. Die trinitarisch-heilsgeschichtliche Orientierung hat bis zur dritten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Neu-Delhi 1961 weitgehend das evangelische Missionsdenken bestimmt. Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die evangelische Missionstheologie in Deutschland, der Schweiz, wie auch in anderen europäischen Ländern wie Holland und in Skandinavien, immer wieder ihre besondere Berufung dadurch wahrzunehmen gesucht, dass sie das in ihr gepflegte heilsgeschichtliche Verständnis der Mission in die internationale Missionsbewegung kritisch konstruktiv einbrachte. Das tat sie im Blick sowohl auf deren ökumenische wie, heute zunehmend, auch ihre evangelikale Gestalt. Seit der vierten Vollversammlung des ÖRK in Uppsala 1968 bis in die Gegenwart wurde diese Tradition weitergeführt im Blick auf dessen Vollversammlungen und Missionskonferenzen, wie auch die drei Kongresse der Lausanner Bewegung in Lausanne 1974, Manila 1989 und Kapstadt 2010. Dies geschah auch durch die Verlautbarung des Theologischen Konvents Bekennender Gemeinschaften, bei dieser durch die Internationale Konferenz Bekennender Gemeinschaften im Jahre 2005 abgelöst wurde. All diese Erklärungen waren von dem klassischen heilsgeschichtlichen Missionsverständnis geleitet, wie es innerhalb der akademischen Missionswissenschaft von Gustav Warneck 1834 bis 1910 grundgelegt worden ist. Immer ging es darum, gegenüber schwärmerischen Tendenzen zur Vorwegnahme des kommenden Reiches Gottes an die grundlegende heilsgeschichtliche Unterscheidung zwischen dem schon jetzt und dem erst dann durch das dreifache Kommen des Christus, einst im Fleisch, heute im Geist und schließlich in Macht und Herrlichkeit zu erinnern. Auch heute haben viele gegenwärtige Unklarheiten über Grund, Ziel und die rechte Gestaltung der Mission eine gemeinsame theologische Ursache. Sie lassen die heilsgeschichtliche Schau, den Blick auf das Ende, Walter Freitag, wie das in der Vergangenheit den Weg der evangelischen Missionsbewegung bestimmt hat, in Vergessenheit geraten. Das ist ein schwerer Verlust. Römisch 2, die Infragestellung des trinitarisch-heilsgeschichtlichen Missionsverständnisses durch die Transformationstheologie. Am 1. und 2. März 2013 fand in Gomaringen bei Tübingen ein Symposium statt, das dem Gedenken an den im November 2012 heimgerufenen Prälaten und Förderers der Missionsbewegung Rolf Schäffbuch gewidmet war. Das Thema dieses Symposiums war die Veränderung des evangelikalen Missionsverständnisses. Dabei erarbeiteten wir eine missionstheologische Erklärung, die unter dem Namen Tübinger Pfingstaufruf veröffentlicht und in mehrere Sprachen übersetzt worden ist. Nicht nur den Teilnehmern an dem Symposium bereitete es seit geraumer Zeit große Sorge, dass nunmehr auch die evangelikale Missionstheologie beginnt, ihre traditionelle biblisch-heilsgeschichtliche Begründung zu vernachlässigen. Schritt für Schritt nähert sie sich nämlich dem geschichtstheologischen Missionsverständnis des Ökumenischen Rates der Kirchen an, wie dieser es unter dem Einfluss säkular-ökumenischer und politischer Theologien seit etwa 1960 entwickelt hat. Das geschieht wesentlich durch die Vermittlung der ursprünglich in Lateinamerika beheimateten radikalen Evangelikalen. Unstatthaft werden hier Heilsgeschichte und Weltgeschichte auf dem Weg zur gewollten Aufrichtung des Reiches Gottes schon auf dieser Erde in eins gesetzt. Hiergegen erhoben wir in Gummeringen mit dieser öffentlichen Erklärung warnend unsere Stimme, wie die bekennenden Gemeinschaften das auch in früheren Krisenzeiten der Mission durch Wächterrufe getan haben. Ich denke dabei zumal an die Frankfurter Erklärung zur Grundlagenkrise der Mission von 1970 sowie die Lausanner Verpflichtung im Jahre 1974. Erstens, Transformation als neue Thematik evangelikaler Missionstheologie. Das zeitgenössische theologische Denken der Evangelikalen bewegt sich zunehmend im Spannungsfeld zwischen Verkündigung der durch Christi Sühnetod gewirkten Versöhnung mit Gott einerseits und Gesellschaftsveränderung als angeblichem Ziel der Mission andererseits. Dieses Missionsverständnis wird gekennzeichnet mit Begriffen wie ganzheitlich, holistisch oder inkarnatorisch. Viele Missiologen betreiben ihr Fach jetzt unter der Bezeichnung missionale Theologie. Damit ist eine Schau verbunden, in der alle Wirkungsbereiche der Kirche, einschließlich ihrer sozialen und politischen Mitverantwortung und des Dialogs mit den anderen Religionen, bestimmt sind von ihrer umfassenden Sendung in die Welt unter dem Verheißungsziel Reich Gottes. In diesem Zusammenhang bildet das Wort Transformation einen Schlüsselbegriff, der vielen Christen bisher unbekannt war. Angesichts seiner raschen Verbreitung und wachsenden Dominanz bedarf er, so empfanden wir, dringend einer Klärung. Das Wort Transformation als solches kommt vom lateinischen transformare, gleich umformen. Transformation im Sinne einer Veränderung von sozialen und politischen Strukturen ist so kein biblischer Begriff. Am ehesten entspricht ihm das griechische Metamorpho, also umgestalten oder verwandeln. Im Neuen Testament ist damit die vom Heiligen Geist bewirkte Umwandlung der Wiedergeborenen, ihre Heiligung und Verklärung, nicht aber eine Umgestaltung irdischer sozialer Zustände gemeint. Dass die Neo-Evangelikalen das Konzept einer Gesellschaftstransformation nützlich fanden, hängt damit zusammen, dass sich in weiten Teilen der amerikanischen Missionsbewegung seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts die Kingdom Theology durchgesetzt hat. Dies geschah in Verdrängung der bisherigen auf persönliche Bekehrung und Gemeindebau ausgerichteten Missionstheologie. Eine Facette dieser Reich-Gottes-Theologie bildet die Dominion- bzw. Herrschaftstheologie. Sie entsprang aus der älteren amerikanischen Tradition des Postmillennialismus, das heißt der Überzeugung, dass das von Jesus verkündete und anbruchsweise aufgebaute messianische Friedensreich, das tausendjährige Reich, Millennium, von Offenbarung 20, Verse 1 bis 6, schon vor Jesu Wiederkunft auf dieser Erde errichtet werden soll. Diese Vorstellungen sind von den deutschsprachigen Autoren der Transformationstheologie übernommen worden und durch ihre Veröffentlichungen und Lehrtätigkeit werden sie an evangelikalen Missionsseminaren und Hochschulen verbreitet. Aktionen wie die Micha-Initiative setzen sie in die Tat um und erheben sie zum neuen Missionsprogramm. Dagegen protestierte Rolf Schäffbuch, unterstützt von einigen anderen pietistischen Theologen. Denn hier würde die Mission mit politischen Zielen verknüpft, die utopischen Charakter tragen, in Klammern zum Beispiel Halbierung der Weltarmut bis zum Jahre 2015, und welche die Arbeitskraft und finanziellen Mittel der Missionare auf Kosten der vorrangigen Evangelisierung überlaste. Vertreter der transformatorischen Bewegung haben durch beeindruckende Buchserien auf sich aufmerksam gemacht, die mehrheitlich von Dozenten des Marburger Bibelseminars verfasst sind. Sie erzielen durch ihre Veröffentlichungen und Kongresse der Europäischen Evangelischen Allianz, in Klammern Motto Transforming Our World, eine beträchtliche Breitenwirkung. Das macht eine theologische Auseinandersetzung mit der Transformationstheologie erforderlich. Sie hat nämlich konkrete Auswirkungen in der missionarischen Praxis. Wirtschaftlich-soziale Projekte verdrängen die evangelistische Verkündigung. Zu deren Notwendigkeit bekennen sich zwar grundsätzlich auch die meisten Transformationstheologen, trotzdem beobachten wir mit Besorgnis, dass in ihren programmatischen Veröffentlichungen neben die Verkündigung des Evangeliums soziale und womöglich politische Aktionen als gleichwertige, ja sogar bevorzugte Ausdrucksform des Evangeliums und der Königsherrschaft Gottes zutage treten. Doch diese Erweiterung bleibt die soteriologische, das heißt die auf das ewige Heil gerichtete Dimension des Evangeliums, die von Jesus durch seinen Sühnetod gebrachte Erlösung nicht unberührt, durch diese Erweiterung nicht unberührt. Im Gegenteil tritt sowohl in der Theorie als auch der missionarischen Praxis das Heil der Seele erklärtermaßen hinter der Schaffung besserer sozialer und ökonomischer Lebensbedingungen zurück. Zweitens, das Schriftverständnis der Transformationstheologie. Transformationstheologen bekennen sich zwar grundsätzlich zur Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Allerdings sind gefährliche Weichenstellungen zu beobachten, welche die Schriftauslegung betreffen. Sie stehen im Zusammenhang mit der kontextuellen Hermeneutik, welche einen Text von seinem Kontext, in diesem Falle der sozialpolitischen Situation her verstehen will. Die Problematik liegt darin, dass man hier die biblischen Texte nach den kontextuellen Auslegungsmethoden liest, wie sie aus befreiungstheologischen und feministischen Theologien bekannt sind. Die sozialpolitische Situation, in der die biblischen Texte gelesen werden, bietet dabei den Deutungsschlüssel. Damit verbindet sich eine bestimmte Zuordnung von Altem und Neuem Testament. Willkürlich ausgewählte geschichtliche Ereignisse des Alten Testaments, wie besonders die Befreiung Israels aus Ägypten, sowie die prophetische Predigt gegen Machtmissbrauch und Ungerechtigkeit betrachtet man als paradigmatische, also vorbildhafte Modelle, auf die man auch die heutige Mission der Kirche verpflichtet. Damit wird der Boden der klassischen evangelischen Schriftauslegung verlassen. Für diese bildet bekanntlich Jesus Christus die inhaltliche heilsgeschichtliche Mitte der Heiligen Schrift, der uns selber den verbindlichen Aufschluss darüber gibt, wie das Alte Testament als auf ihn bezogen zu verstehen ist. Eine Folge des kontextuellen Verständnisses der Heiligen Schrift bei den Transformationstheologen ist, dass der Mensch mit seinen Problemen und Wünschen zum Mittelpunkt wird, nicht aber Gott, der sein Handeln in Gericht und Gnade in der Heiligen Schrift offenbart. Wenn nun der biblische Text nur auf die Fragen des heutigen Kontextes hingelesen wird, kann er das nicht mehr aufzeigen, was er selbst sagen will. Drittens, das Jesusbild der Transformationstheologie. Tiefgreifende Konsequenzen hat die kontextuelle Bibelauslegung für die Christologie, das heißt ihre Sicht von Person und Werk von Jesus, dem Christus. Von ihrer Darstellung des zentralen Inhalts des christlichen Glaubens her fallen zugleich die Entscheidungen für das Gesamtverständnis der Kirche und ihrer missionalen Existenz. Christologische Gesichtspunkte kommen bei allen Autoren der Transformationstheologie gelegentlich zu Worte. Was sie aber hauptsächlich interessiert, ist das Menschsein Jesu und sein hingebender Dienst in den sozialen Nöten dieser Welt. Das geschieht unter weitgehender Ausblendung seines Gottseins, wie dieses besonders im Johannesevangelium Kapitel 1 betont herausgestellt wird und von der alten Kirche in ihren grundlegenden Dogmen von Nicäa 325 und Chalcedon 451 formuliert worden ist. Ist doch nach diesen der Sohn Gottes wesensgleich mit Gott dem Vater und in seiner Person sind beide Naturen, die göttliche und die menschliche, untrennbar miteinander vereint. Nun wird zwar das Wunder der Menschwerdung Gottes angesprochen in dem Begriff inkarnatorisch, der im zeitgenössischen Missionsverständnis der neuevangelikalen Bewegung eine wichtige Rolle spielt. Doch geht es dabei gerade nicht so sehr um das einmalige Wunder der Fleischwerdung des ewigen Logos in der Person des Christus, vielmehr wird in dem, was wir eine Vorbild-Christologie nennen können, hervorgehoben, der menschgewordene Jesus Christus habe sich zum Diener gemacht und seine Existenz des Dienstes in den Nöten der Menschheit geführt. Was sollen wir hierzu sagen? Gewiss rief Jesus von Nazareth Menschen auf, in seine Nachfolge einzutreten und er legte in seinen Predigten und Lehren die Grundlagen einer christlichen Ethik. Doch ist zu bedenken, dass die heilsgeschichtliche Einmaligkeit der Menschwerdung des ewigen Wortes Gottes, Johannes 1, Vers 14, sein einmaliger Opfertod sowie seine Erhöhung auf den Thron Gottes einer Imitatio, wörtlich Nachahmung, Christi, eine Schranke setzt. Sein Sühneopfer am Kreuz zur Tilgung unserer Schuld kann nicht nachgeahmt werden. Es ist im Sinne des biblisch-reformatorischen Heilsverständnisses unstatthaft, aus dem Christus für uns ein einseitiges Wir in Christus zu machen. Denn damit würde aus dem Evangelium ein neues Gesetz. Heute steht die Missionsbewegung in Gefahr, durch Kontextualisierungsbemühungen solcher Art auf die Fährte eines unechten Jesus geführt zu werden. Viertens, Kirche für die Welt. Das, was in der Transformationstheologie der Christologie, der Lehre vom Wesen und Werk des Gottessohnes Jesus Christus, widerfährt, hat direkte Folgen auch für die Ekklesiologie, das Verständnis der Kirche. So wie dort bei Jesus Christus der wichtigste Aspekt der ist, dass er sich zum Diener der Welt in ihren Nöten machte, wird hier auch die Kirche einseitig unter dem Aspekt ihres Dienstes bei der Welttransformation betrachtet. Das bedeutet, dass die Funktion der Kirche wichtiger ist als ihr Wesen. Im Neuen Testament besteht dieses bekanntlich darin, dass sie in inniger Verbindung mit dem erhöhten Christus steht, so wie die Glieder des Leibes zu ihrem Haupt. In ihrer Neugeburt haben die Gläubigen Anteil an der göttlichen Natur gewonnen, 2. Petrus 1, Vers 4, entronnen der verderblichen Lust der Welt. Durch Gott, den Sohn, steht die Gemeinde auch mit den beiden anderen Personen Gottes in enger Verbindung. Sie ist das Volk Gottes und der Tempel des Heiligen Geistes. In der Transformationstheologie hingegen wird die Kirche in einer anderen Perspektive betrachtet und gewertet. Hier steht sie unter der Berufung, sich in ihrer ganzen Existenz dem Dienst der Welt zu widmen und sich um die Verwandlung der wirtschaftlich-sozialen und politischen Strukturen der Gesellschaft zu bemühen, sodass dadurch Schritt für Schritt das Reich Gottes in Erscheinung trete. Unter den Neoevangelikalen in den USA gab es schon zuvor eine ähnliche Entwicklung. So vertritt die Dominion-Theologie den Gedanken, es sei die Aufgabe der Kirchen und Christen, das Reich Gottes schon in der diesseitigen Geschichte aufzubauen. Programmatisch wird das in der Bewegung Emergent Church vertreten. Sie versteht sich als das neue Paradigma, Leitbild einer missionalen Kirche für das 21. postmoderne Jahrhundert. Die Kirche ist in dieser Sicht Instrument Gottes zur Ausführung seines Reichsplanes. Doch könne er sich auch andere Instrumente dabei bedienen, zum Beispiel der nichtchristlichen Religionen, wie auch politisch-soziale Bewegungen, deren Mitglieder Atheisten sein mögen. Transformationstheologen halten formal an der dreifachen Grundaufgabe der Kirche, Liturgia, Diakonia und Martyria, also Anbetung, Diakonie und Zeugnis, fest. Aber es fällt auf, dass dabei auch der Gottesdienst der Gemeinde zu einem Aufruf umgepolt wird, sich bei der Veränderung der Welt hin zum Reich Gottes einzusetzen. Ebenso ist die Mission weniger das Angebot an die gottentfernten Menschen durch Bekehrung und Glauben an die Sühnetat Christi am Kreuz, Vergebung der Sünden und ewiges Leben zu empfangen. Stattdessen wird sie zur Aufforderung mitzuwirken beim Bau des Reiches Gottes im Hier und Jetzt. Fünftens, Gottes sich gegenwärtig sichtbar ausbreitende Königsherrschaft. Im Rahmen der Transformationstheologie spielt der Begriff des Reiches Gottes eine zentrale Rolle, allerdings fast ausschließlich in seiner gegenwärtigen Dimension. Gottes Königsherrschaft werde hier und jetzt in dieser Welt durch die Mission mit deren sozial transformativem Auftrag dargestellt und ausgebreitet. Das Reich Gottes könne überall da wahrgenommen werden, wo sich die Werte des Reiches durchsetzen und die lebensfeindlichen Strukturen von Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung überwunden werden. Das gelte sogar für nicht- oder außerchristliche Vorgänge. Bei solchen Behauptungen wird der eschatologische Realismus der Bibel übersehen, das heißt, das, was sie über tatsächlich zu erwartende endzeitliche Ereignisse voraussagt. Das Ausreifen des Bösen, das Weltreich des Antichristen, der Weltuntergang und das jüngste Gericht. Wird all das in innerweltliche utopische Programme umgewandelt, so hält dies die Kirche von ihrer vorrangigen Missionsaufgabe ab, den christusfernen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Römisch 3, Transformation im Missionsverständnis des Ökumenischen Rates der Kirchen. Nach dieser Betrachtung des evangelikalen Gebrauchs des Begriffs Transformation als Inhalt eines neuen Verständnisses der Weltevangelisation und ihrer Aufgabe möchte ich nun einen Blick auf dessen Auslegung in der jüngsten Grundsatzerklärung zum Thema Weltmission und Evangelisation werfen, wie sie auf der 10. Vollversammlung im November 2013 vorgetragen worden ist. Sie trägt den Namen Gemeinsam für das Leben und ist auf den ersten Augenschein in einer recht biblischen Sprache gehalten. Sie greift die Begriffe Geist, Leben, Schöpfung und Reich Gottes auf. Damit passte sie gut zusammen mit dem Motto der 10. Vollversammlung in Busan, an der ich, Beierhaus, als Berichterstatter für IDEA teilgenommen habe. Es lautete: Gott des Lebens führe uns zu Gerechtigkeit und Frieden. Die Person der trinitarischen Gottheit, die im Leitwort für Busan angerufen wurde und als Gott des Lebens bezeichnet wird, wird in der Missionserklärung wesentlich mit dem Geist identifiziert und bisweilen Heiliger Geist genannt. Er wird beschrieben als einer, der in der Weltgeschichte sowie in der Schöpfung, den ganzen Kosmos eingeschlossen, gegenwärtig ist und handelt. Der Geist hat eine zentrale Mission, an der mitzuwirken auch wir berufen sind. Die Aufgabe des Geistes bestehe darin, Gerechtigkeit und Frieden zwischen allen Teilen der menschlichen Gesellschaft aufzurichten und die Schöpfung ihrem Ziel, dem Reich Gottes, entgegenzuführen. Dieses äußerste Ziel wird nicht etwa durch einen eschatologischen Akt Gottes erreicht, vielmehr werde dies durch eine schrittweise Transformation geschehen, ein Schlüsselbegriff in der gegenwärtigen ökumenischen Theologie. Wie wir schon ausgeführt haben, wird dieser Begriff jedoch auch von einigen evangelikalen Missiologen und Missionswerken gebraucht. Die Gegenwart des Geistes wird überall da erkannt, wo eine Transformation aus dem jetzigen Zustand der Ungerechtigkeit und des Konflikts stattfindet und die Mission des Volkes Gottes bestehe ebenfalls darin, sich für die Transformation einzusetzen. So wird im 10. Paragraphen der Erklärung bekräftigt, Zitat, die Kirche ist Gottes Gabe an die Welt für deren Transformation zum Reich Gottes, Zitat Ende. In diesem Missionsverständnis hat die Kirche eine viel weitere Aufgabe als die, sich daran zu begeben, Seelen zu retten. Sowohl die Erde wie auch unsere Leiber müssen durch die Gnade Gottes transformiert werden, heißt es in Paragraph 20. Das bedeutet, dass Mission auch im aktiven politischen Engagement besteht und das in der Bereitschaft, gegen alle ungerechten Strukturen zu kämpfen. Mission widersteht geistlich und sucht, alle lebenszerstörerischen Werte und Systeme zu transformieren, wo immer diese in unserer Wirtschaft, unserer Politik und sogar in den Kirchen am Werke sind. Das heißt also, dass christliche Missionare sich nicht darauf beschränken dürfen, ihre geistliche Aufgabe in Verkündigung, Anbetung und Dienst wahrzunehmen, denn die Erklärung erzählt uns ja, dass Gottes freie Gabe der Liebe uns zwingt, compels im Englischen, zur Konfrontation mit abgöttischen Annahmen, ungerechten Systemen, Politik von Herrschaft und Ausbeutung in unserer gegenwärtigen weltwirtschaftlichen Ordnung, Paragraph 30. Was für eine ungeheure Aufgabe ist hier Kirchen, Missionen und einzelnen Christen zuerteilt, unabhängig davon, ob diese beruflich dazu zugerüstet sind, sich in allen Lebensbereichen zu engagieren. Man erwartet von ihnen, dass sie alle eingefleischten Probleme unserer gegenwärtigen Welt lösen, mit denen Regierungen, Wirtschaftsbosse, Wissenschaftler und andere Fachleute, ja sogar die Vereinten Nationen, meist vergeblich ringen. Ein anderer Schlüsselbegriff, der in der ökumenischen Missionserklärung eine wichtige Rolle spielt, ist das Wort Leben. Das Thema von Busan war ja gemeinsam für das Leben. Auch die Vollversammlung lenkte unsere Aufmerksamkeit auf das Leben, indem sie Gott als den Gott des Lebens anrief und ihn beschwor, uns zu Gerechtigkeit und Frieden zu führen. Das bedeutete, dass Gerechtigkeit und Frieden wesentlich im sozialpolitischen Sinn als Hauptgabe des Lebens zu verstehen seien. In der Einleitung laden uns die Verfasser dazu ein, in ihr Bekenntnis einzustimmen. Wir glauben an den dreieinigen Gott, der Schöpfer, Erlöser und Förderer allen Lebens ist. Besonders sollen wir glauben an Gott, den Lebensspender, der das Leben unterhält und kräftigt und die gesamte Schöpfung erneuert. Im folgenden Paragraph 2 wird die Mission der Kirche als die beschrieben, Leben zu zelebrieren und allen lebenszerstörenden Mächten in der Macht des Heiligen Geistes zu widerstehen. Hier fragt sich der aufmerksame Leser, was wohl das Wesen dieses hochgeschätzten Lebens eigentlich ist. Es erscheint so, als sei es identisch mit der Schöpfung selbst und dass die Pflege dieses Lebens identisch ist mit unserer Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung und ihrer Integrität. Ein solches Konzept wird auch Beifall finden bei den Anhängern anderer Religionen und Ideologien. Das gilt auch für die afrikanischen traditionellen Religionen, die sich, wie der belgische Missionar Placide Tempels in seinem Buch Bantu-Philosophie gezeigt hat, um die Force Vitale, die Lebenskraft aufzubauen, von der alles Leben abhängig ist. Aber in welcher Weise gelingt es der neuen ökumenischen Missionserklärung, das genuine biblische Verständnis von Leben zur Geltung zu bringen? Bekanntlich bildet es besonders beim vierten Evangelisten Johannes einen Schlüsselbegriff, den er oft mit dem ewigen Leben gleichsetzt, dessen sich die drei Personen der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, erfreuen. Von ihnen her wird es auch denen mitgeteilt, die es im Glauben und in Liebe empfangen. Die Erklärung von Busan jedoch unterscheidet nicht zwischen den beiden wesenhaft unterschiedlichen Arten von Leben. Im Griechischen wird der eine Typ Bios, der andere Zoe genannt. Ein Blick in die Konkordanz zeigt uns, dass Bios hauptsächlich das natürliche irdische Leben hinsichtlich seiner Funktionen und seiner Dauer bezeichnet. Zoe hingegen drückt eine viel höhere Form aus, nämlich das übernatürliche Leben, das Gott und Christus schon besitzen und dessen die Gläubigen endgültig nach ihrer Auferstehung vom Tode teilhaftig werden. Jedoch, sie dürfen es schon jetzt besitzen, wenn sie eng mit Jesus Christus in Glaube und Liebe verbunden sind. In Johannes 5,24, nach der Mengeübersetzung, versichert Jesus seinen Nachfolgern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Beklagenswerterweise ist in der Missionserklärung von Busan dieses echt christologische und soteriologische Verständnis von Leben, ihrem Schlüsselbegriff, verloren gegangen. Es ist hier zu einer universellen Kraft generalisiert worden, die leicht von den Anhängern irgendeiner pantheistischen Religion oder einer Ideologie übernommen werden könnte. Dieses Konzept von Leben liegt auch der Einführung des Begriffs der Transformation zugrunde, welche in der Genfer ökumenischen Bewegung nunmehr die zentrale Aufgabe von Weltmission und Evangelisation bildet. Was uns aber besonders alarmieren muss, ist der Umstand, dass das Gleiche ja auch zunehmend in der weltweiten Bewegung der Evangelikalen stattfindet. Hier besteht zwischen dem ökumenischen und dem evangelikalen Missionsverständnis heute kaum noch ein Unterschied. In Busan ist dies sogar ausdrücklich erklärt worden, in den an die Plenarversammlung gerichteten Grußworten der als Gäste teilnehmenden Repräsentanten der weltweiten Evangelikalen Allianz und der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation. Ersterer, Dr. Thomas Schirmacher, Vorsitzender der Theologischen Kommission der WEA, versicherte dem Veranstalter, dass diese die Theologie der Busan-Erklärung voll bejahen könne. Ausrufezeichen. Und Römisch 4, der Tübinger Aufruf zum heilsgeschichtlichen Missionsverständnis zurückzukehren. Erstens, die Verankerung des Tübinger Pfingstaufrufs in der heilsgeschichtlichen Schau der Bibel. Die Stärke der biblisch-heilsgeschichtlichen Schau erweist sich sowohl in der Theologie als auch der Praxis der Mission darin, dass sie das Gottes-, Welt- und Zeitverständnis der Bibel selbst aufnimmt. Sie geht von der zeitlichen und inhaltlichen Mitte des Heilshandelns Gottes in Jesus Christus aus, setzt ihre beiden Hauptteile, Altes und Neues Testament, in das entsprechende Verhältnis zueinander und beachtet die dazugehörigen Unterscheidungen. Daraus ergibt sich das erwähnte Spannungsverhältnis zwischen dem schon jetzt und dem erst dann. Viele umstrittene Themen finden von ihr her eine überzeugende Antwort. Dazu gehört erstens und insbesondere die Stellung des Volkes Israel unter den Völkern. Nach dem Zeugnis von Paulus in Römer 11, Vers 25 bis 32, wird die schließliche Bekehrung und Wiederannahme Israels dann stattfinden, wenn die Völkermission zur Vollendung gekommen, die Fülle der Heiden eingegangen ist und Christus wiederkommen wird. Ihm möchte die Mission an Israel die Herzen der Juden öffnen. Zweitens findet die religionstheologische Frage nach dem Wesen der nichtchristlichen Religionen in ihrem Verhältnis zum christlichen Glauben ihre Antwort in deren dreipoliger Bestimmtheit durch Gottes Uroffenbarung, die Antwort des Menschen in Gehorsam und Widerstand sowie die Wirksamkeit der Dämonen. Drittens bewährt sich die heilsgeschichtliche Schau auch im gegenwärtigen Ringen um eine Zukunftsgestaltung, die dem Evangelium gemäß ist. Die Kirche Jesu Christi darf in ihrer sozialpolitischen Mitverantwortung Zeichen des schon angebrochenen Reiches setzen, diesen jedoch weder eine zu große noch eine zu geringe Bedeutung beimessen. Vielmehr vertraut sie fest auf die gewisse Erfüllung der biblischen Verheißung des Reiches Gottes bei der Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. In seinem Reich werden Friede und Gerechtigkeit miteinander endgültig verwirklicht sein. Offenbarung 21, Vers 1 und Vers 24. Zweitens, evangelistische Verkündigung und soziale Verantwortung in Geschichte und Gegenwart der Mission. Die Einwände unseres Symposions gegen die Transformationstheologie sind nicht gegen deren Hinweis auf die soziale Mitverantwortung der Mission gerichtet. Wir sind keineswegs gegen die Taten der Liebe, wohl aber gegen die massive Schwerpunktverlagerung zwischen Verkündigung und sozialer Verantwortung. Denn dadurch droht das Evangelium zu einem ideologischen Programm zu werden. Wir gestehen den Transformationstheologen ihr berechtigtes Anliegen zu, dass Bekehrung und Gesinnungswandel sowie die Jesusnachfolge auch sozial-ethische und strukturverändernde Konsequenzen haben. Aber wir widerstehen dem von ihnen entweckten Eindruck, dass der Mensch der Macher des Reiches Gottes wäre und das empfangene Heil sich gleichsam erst durch die Tat erweisen würde. Denn dies kommt einer neuen Werkgerechtigkeit nahe. Gewiss soll und kann christliche Mission solche Menschen, die Armut und sonstige Not erleiden, durch diakonische Taten der Liebe auch leiblich spüren lassen, dass ihnen besonders Gottes Barmherzigkeit und Fürsorge zugewandt ist. Und gewiss kann das Reich Gottes durch die Ergebnisse christlichen, sozialen und diakonischen Handelns zuweilen zeichenhaft sichtbar erscheinen. Doch können solche positiven Veränderungen im wechselhaften Lauf der Weltgeschichte auch wieder entschwinden. Erschreckend zeigt sich das heute in dem rapiden Werteverfall im einst christlichen Abendland. Schon zu Beginn der neuzeitlichen Missionsbewegung wussten die lutherischen, pietistischen und evangelikalen Missionen in ihrer Theologie und ihrem praktischen Einsatz um die Bedeutung sozial-ethischen Handelns. Dabei beachteten sie jedoch Luthers Lehre von den zwei Regierungsweisen Gottes zur Rechten und zur Linken, das heißt Kirche und Staat, beziehungsweise die reformierte Unterscheidung zwischen den zwei Mandaten, dem kulturellen und dem missionarischen. Das hielt sie heilsam von der Verirrung ab, sie miteinander zu vermischen und soziales Wohl als geistiges Heil auszugeben, wie das die Schwärmer zur Reformationszeit taten. Unter diesen Voraussetzungen haben christliche Missionare aller Konfessionen in Afrika und Asien auf den Gebieten der Erziehung, ärztlicher Hilfe und wirtschaftlicher Entwicklung beachtliche Leistungen vollbracht. Sie zeigten ihre Früchte auch in bemerkenswerten gesellschaftlichen Verbesserungen bis in staatliche Ordnungen hinein. Und doch stand für sie alle das Anliegen, verlorenen Menschen durch den Ruf zur Bekehrung und zum Glauben an das Evangelium den Weg zum ewigen Heil zu eröffnen, an erster Stelle. Deshalb dürfen auch wir im missionarischen Einsatz nie das Wichtigste vernachlässigen, was wir als Beauftragte von Jesus allen Menschen bringen sollen, das Angebot der Versöhnung mit Gott aufgrund des Sühnetodes von Jesus am Kreuz und die Gewissheit des ewigen Lebens durch seine Auferstehung von den Toten. So ist und bleibt die Verkündigung des Evangeliums vom Heil in Christus die primäre Aufgabe der Mission und Evangelisation. Drittens, das Kommen des Reiches Gottes in biblischer Perspektive. In seinem Brief an die Römer zeigt der Apostel Paulus seinen Lesern, wie in biblischer Schau das Kommen des verheißenen messianischen Reiches sich in Stadien entverwirklicht, die es in der christlichen Lebensführung in Selbstzucht und in Geduld zu beachten gilt. Daher betraten die ökumenischen Humanisierungsprogramme des 20. Jahrhunderts einen Irrweg, denn in ihrer Verbindung mit der liberalen Theologie und dem Entmythologisierungsprogramm nahmen sie die Grundaussagen der biblischen Heilsgeschichte nicht ernst. Das musste zur Abkühlung des evangelistischen Eifers führen. Heute nun droht die gleiche Gefahr auch den evangelikalen Missionen. Sie tut es, soweit diese sich auf die Projekte sogenannter ganzheitlicher, holistischer, inkarnatorischer oder eben auch transformativer Mission einlassen. Denn hier stellen die Bemühungen um das leibliche und soziale Wohl die Bemühungen um das Heil der Menschen leicht in den Schatten. Dies ist kein Urteil über die guten Absichten ihrer Anwälte. Jedoch müssen wir das sehr ernst nehmen, was die Heilige Schrift negativ über die Sündhaftigkeit des menschlichen Herzens und die Zerstörungsmacht sagt, die dem Teufel, dem Fürsten dieser Welt, vorläufig, das heißt bis zum Ende dieser Weltzeit, noch verblieben ist. Darum muss eine heilsgeschichtlich ausgerichtete Mission gegenüber den ideologischen und theologischen Fortschrittsutopien den Wirklichkeitscharakter der biblischen Prophetie zur Geltung bringen. Nach ihr wird der gegenwärtig noch wirksame Einfluss der dämonischen Mächte und Gewalten erst der wiederkommende Christus völlig beseitigen. 2. Thessalonicher 2, Vers 8, Offenbarung 19, Vers 20. Paulus beschreibt in Epheser 6, Vers 10 bis 17 seine Mission als einen Kampf, an dem auch die Gemeinde teilnehmen soll. Darum hat auch unsere Teilnahme an Gottes trinitarischer Mission neben der soteriologischen, dem Heil dienenden Aufgabe auch eine kämpferische Seite. Sie ruft den Sieg des Christus über alle Verderbensmächte aus. Positiv hingegen dürfen wir uns auf die leuchtenden Verheißungen der biblischen Endzeitprophetie verlassen. Der Wiederkommende wird nach der Vernichtung der Weltherrschaft des Antichristen auf dieser Erde sein Reich aufrichten. Danach wird Gott, der Vater, den neuen Himmel und die neue Erde schaffen, aus der alles Leiden verschwunden sein und Gerechtigkeit wohnen wird. Offenbarung 21 und 22. Danke, soweit.